Es ist Spargelsaison in Deutschland und auch die Erdbeeren, ja, die brummen gerade wie Hulle. Jeder will Spargel essen und jeder möchte die süßen Früchte zum Nachtisch haben. Und Alex, du weißt, ich lebe am Niederrhein. Wir haben natürlich ja ein Spargel-Mekka direkt vor der Haustür und ich liebe Spargel. Und wir haben gesagt, das müssen wir dringend mal zum Thema machen, denn es gibt ja viele gesundheitliche Vorteile, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die sollte man bedenken, bevor man einkaufen geht.
Ja, Thorsten, definitiv. Denn wenn es jetzt schon diese Möglichkeit gibt, auf den Markt zu gehen, regional einzukaufen und es so gesunde, tolle Lebensmittel gibt, ob es nun der Spargel sei oder die Erdbeeren, gibt es trotzdem ein paar Fallstricke, auf die man unbedingt achten sollte. Das heißt, wie man das Ganze zubereitet, worauf man achten sollte beim Einkauf. Und wenn wir euch darauf super vorbereitet haben, seid ihr, glaube ich, auf dem besten Weg zum Markt, auch dann nichts mehr falsch machen zu können.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nicolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Spargel und Erdbeeren stehen heute im Fokus, aber auch noch ja ein anderes Gemüse, was gerade so Saison hat, dazu später mehr. Erstmal müssen wir natürlich ja auf den Spargel eingehen. Hier sagt man das Gold des Niederrheins. Ich bin ein riesengroßer Spargelfan. A, mag ich ihn sehr, sehr gerne und zweitens hat er eben auch viele Vorteile, denn er hat verschwindend wenig Kalorien, die da drin sind. Und wenn wir jetzt mal von so einer Portion ausgehen, die ich in der Regel so futter, zwischen 400 und 500 Gramm. Von wie viel Kalorien sprechen wir da so ungefähr, Alex?
Ja, das wäre schon eine ordentliche Portion. Davon solltest du satt werden. Und je nachdem, was du da noch dazu addierst, wäre erstmal der Spargel super kalorienarm. Also bei Spargel hast du so ungefähr 20 Kalorien auf 100 Gramm. Also wenn du jetzt wirklich ein halbes Kilo davon verdrückst, hast du trotzdem nur 100 Kalorien. Aber das ist wirklich verschwindend gering. Und das ist halt der riesengroße Vorteil von Spargel. Also der macht halt extrem gut satt, hat einen sehr hohen Wasseranteil. Also ungefähr 95% von einem Spargel ist wirklich pures Wasser. Hat noch ein paar Ballaststoffe mit drin, hat noch ein paar zusätzliche Mineralien mit drin, ob es nun Kalium ist oder ähnliches. Also deshalb an sich ist das per se im Purzustand erstmal ein sehr, sehr gutes Gemüse.
Also ich achte auch immer darauf, dass wirklich der Großteil auf meinem Teller dann wirklich Spargel ist. Natürlich kommen da noch ein paar Kartoffeln dazu, so 2 Scheiben Schinken, so gekochten Schinken mag ich ganz gerne. Ja, und ich sag mal, die kleine Sünde, die dann auch auf den Teller kommt, ist die Sauce Bernese, aber die schmeckt einfach Granate dazu. Da addieren sich allerdings dann so ein bisschen die Kalorien, muss man sagen. Ne?
Ja, definitiv. Aber da kannst du ja auch anfangen, so ein bisschen Kalorien zu sparen. Also das geht ja auch eine Möglichkeit. Macht ihr so eine ganz klassische Sauce Bernese oder hast du schon mal probiert, da etwas einzusparen, Thorsten?
Eigentlich ist es so die klassische Sauce Bernese, die man so kaufen kann. Da gibt es so 1-2 Marken, die irgendwie ganz lecker sind. Ja, klar, da hast du natürlich wieder die Zusatzstoffe. Wir haben es auch schon mal selber gemacht, aber wenn es dann doch mal relativ schnell gehen soll, dann ist die schon ganz lecker. Und da sage ich, mein Gott, also ich esse es nicht jeden Tag, das gönne ich mir jetzt mal.
Ja, aber ein einfacher Tipp, also was ihr mal wirklich ausprobieren könnt, man kann ja einfach mal, weil so eine Sauce Bernese haut natürlich tierisch rein, ne? Also kannst du ja meistens direkt auf die Hüfte schmieren. Ist natürlich dann toll, wenn du Spargel hattest mit 100 Kalorien, wenn dann aber 500 Kalorien mit Soße dazukommen. Aber ihr könntet einfach mal die Butter halbieren und stattdessen es ausprobieren mit fettarmer Milch oder so einer ungesüßten Pflanzenmilch, Mandel-, Hafermilch oder ähnliches. Oder man muss es ja offiziell Drink nennen, ist jetzt aber relativ egal. Um einfach auch so eine Art von Volumen und Cremigkeit zu erhalten. Und dann einfach als kleinen Tipp, damit es ein bisschen besser bindet und mehr diesen Soßencharakter hat, so ein bisschen Speisestärke dazu. Ganz ehrlich, fällt fast gar nicht auf und du hast die Kalorienanzahl halbiert. Ich will euch jetzt nicht eure leckere Sauce Bernese wegnehmen, aber einfach mal ausprobieren. Ob es nun 20%, 30%, 50% der Butter wegnehmen, damit mal ein bisschen rumexperimentieren, funktioniert super leicht und ganz ehrlich, schmeckt, finde ich persönlich, nahezu genauso gut, aber hat die Hälfte der Kalorien.
Es ist ein Versuch wert, sagen wir es mal so. Wer jetzt regelmäßig Spargel futtert, der weiß auch, das wirkt ja ganz schön harntreibend, weil eben so viel Wasser drin ist und es riecht ja auch so ein bisschen speziell, ne, beim Wasserlassen. Ist alles gar nicht schlimm, ist völlig normal. Aber was ich eben so klasse finde beim Spargel, und das habe ich jetzt gerade erst wieder gelesen in Vorbereitung auf die heutige Folge, das sind die Antioxidantien, die in diesem Gemüse drin sind. Und die sollten ja eigentlich viel mehr auf den Tisch bei uns kommen. Also nicht nur bei uns, sondern eigentlich bei jedem, der Wert auf eine gesunde Ernährung legt. Was können die, Alex?
Es ist natürlich extrem kalorienarm und dieses Entwässernde muss ja nicht per se schlecht sein. Ne? Also das heißt, Spargel hat ja diese Asparaginsäure, die wirkt harntreibend, Natürlich hast du davon den riesengroßen Vorteil, dass du etwas zum Beispiel gegen Wassereinlagerung tun kannst. Also gerade die Leute, die vielleicht im Sommer sich vielleicht ja so ein bisschen darüber beklagen oder eher dazu neigen, so Wassereinlagerung zu haben, wäre da wirklich der Spargel in dem Sinne, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber wirklich entwässernd, das ist sehr, sehr positiv. Oder gerade auch die Leute, die vielleicht sehr, sehr viel Salz gegessen haben in letzter Zeit, also dafür sehr, sehr gut. Und dann natürlich die Antioxidantien, die du gerade mit reingebracht hast ins Spiel, extrem gut, weil gerade auch zum Beispiel der grüne Spargel, für den möchte ich auch mal gerne eine Lanze brechen, weil der oft so hinten rüberfällt, liefert extrem viel Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin und das ist perfekt für den Zellschutz und die körpereigene Abwehr und gerade gegen diesen oxidativen Stress und dafür sind ja die Antioxidantien letztendlich da und deshalb gerade dafür extrem wichtig und sehr, sehr gut. Also dafür den Spargel unbedingt mal mehr mit in das Essen integrieren.
Der große Pluspunkt ist natürlich auch, es ist ein wunderbar regionales Gemüse und hier im Podcast, wer uns regelmäßig hört, weiß auch, dass wir immer dafür plädieren zu gucken, was hat gerade Saison, welches Gemüse, welches Obst, weil frischer kriegt man es nicht und vor allen Dingen kürzer sind die Wege nie. Also wenn ich es wirklich direkt vor der Haustür wachsen habe, dann kann man davon ausgehen, dass auch eben gesund ist, je nachdem, wo ich einkaufe. Aber wie immer im Leben, es gibt Sonnen- und Schattenseiten, dann nämlich, wenn man gesundheitsmäßig so ein bisschen vorbelastet ist, das gilt auch in Bezug auf den Spargel, denn da gibt es so Inhaltsstoffe Purin und Oxalsäure und die kann zumindest für eine bestimmte Personengruppe bedenklich sein, wenn man es übertreibt.
Ja, muss man sich zumindest mal Gedanken drüber machen, beziehungsweise muss man auch ein, zwei Sachen mal ein bisschen entmystifizieren, denn das Thema Purin, das ist schon wichtig, also das ist hauptsächlich ein Thema bei Gicht. Denn diese geringen Mengen an Purinen, die halt im Körper zur Harnsäure abgebaut werden, können bei gesunden Menschen eigentlich gar nichts großartig verursachen. Aber bei Gicht kann so ein höherer Verzehr davon schon dazu führen, dass eventuell ein Gichtanfall ausgelöst werden könnte. Aber, und das ist halt wichtig zu wissen, wenn man jetzt mal sich sowas anschaut, Purine sagen jetzt den meisten Leuten nichts, aber Spargel hat so circa 10-15 Milligramm auf 100 Gramm. Wenn du jetzt aber ein Stück Fleisch essen würdest, hätte er 60, 70 Milligramm auf 100 Gramm. Also das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied. Ne? Also das ist dann immer noch tausendmal besser als das Stück Fleisch. Also derjenige, der Gicht hat, sollte hauptsächlich darauf verzichten, so verarbeitete Wurstwaren und viel Fleisch zu essen. Da ist der Spargel jetzt, man muss ihn halt erwähnen, weil er davon gewisse Anteile hat, muss man sich aber nicht unglaublich viele Gedanken machen. Gerade wenn man auch genügend Wasser trinkt. Deshalb ist das nicht so super schlimm, aber es hat schon einen gewissen Aspekt. Also wenn man davon vielleicht 400, 500 Gramm isst, ist das schon eine ordentliche Menge an Purinen. Das heißt, derjenige, der vielleicht mit Gicht Probleme hat, sollte sich darüber schon mal ein bisschen Gedanken machen. Und der zweite Aspekt, diese Oxalsäure, das Oxalat, ganz ehrlich, kannst du vergessen. Ich weiß, das geistert immer noch durch die Medien und ganz viele Leute machen sich darüber Gedanken. Aber wenn man sich mal anschaut, was die so haben, ob es ein grüner Spargel ist, der hat so ca. 80 Milligramm, der hält ein bisschen mehr von dieser Oxalsäure. Weißer Spargel vielleicht ca. 40 Milligramm. Ist das natürlich viel mehr als jetzt, weiß ich, anderes Gemüse hat. Wenn du Tomaten nimmst, die haben 5. Okay, dann würdest du natürlich sagen, macht einen riesen Unterschied. Wenn du Brokkoli nimmst, bist du bei 50. Das und dann dasselbe wie Spargel. Karotten haben auch zum Beispiel 500. Also das wäre dann schon ein bisschen von der Relativierung her ein ganz anderer Schnack. Das heißt, wenn du sagst, okay, Karotten haben die zehnfache Menge von Spargel, dann kann man sich schon so ableiten, das kann nicht so unfassbar schlimm sein. Ne? Und deshalb diese Oxalsäure würde ich gerne so ein bisschen hinten anstellen. Also bei wirklich Menschen mit Nierenerkrankungen, was Nierensteine angeht, kann man sich darüber Gedanken machen. Ansonsten, ganz ehrlich, kannst du das komplett vernachlässigen. Ich weiß nicht, woher diese riesengroßen Bedenken kommen bezüglich Oxalsäure. Das ist irgendwie irgendwas noch, was durch die Medien geistert, kann man aber eigentlich komplett vergessen.
Hochsaison für den Spargel ist ja so April bis Juni und da bin ich auch, wie gesagt, sehr, sehr fleißig dabei, fast jedes Wochenende. Und jetzt gibt es ja so einige Regionen in der Bundesrepublik, die wirklich so als Spargelmecker gelten. Das ist unter anderem der Niederrhein, habe ich schon gesagt, aber gerade auch, wenn man so Richtung Berlin-Brandenburg geht, da gibt es auch ganz, ganz viele große Spargelfelder, die man sieht, wenn man da durchfährt. Und so grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass wir einer der größten Spargelproduzenten in Europa sind, also wir in Deutschland. Das wiederum wirft so ein paar ökologische Fragen auf. Und da müssen wir natürlich auch mal drauf eingehen. Was sind denn da so die Probleme, wenn wir jetzt mal so das ökologische Auge aufmachen?
Also ein Problem hast du leider vorab, das ist aber leider relativ schwierig. Das heißt Monokulturen. bedeutet einfach eine Form von einseitiger Landwirtschaft. Denn Spargel wird halt meistens so großflächigen Monokulturen angebaut, einfach über Jahre hinweg auf demselben Feld, 10 Jahre oder länger. Dann hast du einfach zwei Probleme. Einmal wird der Boden sozusagen ermüdet, das heißt, die Nährstoffe im Boden werden sehr stark einseitig beansprucht. Das heißt, der Boden hat dann einfach nicht mehr diese gute Bodenfruchtbarkeit. Und Pestizide. Und das ist leider ein riesengroßes Problem. Denn wenn du sehr einseitig pflanzt, förderst du einfach Schädlinge dadurch. Und die musst du natürlich wiederum dann gezielt bekämpfen. Und das passiert leider oft dann mit der Chemiekeule. Und was beim Spargel auch noch ein Riesenproblem ist, wir wissen ja alle, wie der angebaut wird. Und gerade bei diesen leichten Sandböden, da musst du super viel wässern. Also der Wasserverbrauch ist extrem hoch. Und ganz viele Spargelbauern, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, nutzen ja Folien, also schwarze und weiße Folien, um so ein bisschen das Wachstum zu beeinflussen. Und dadurch verdunstet leider auch nochmal wesentlich mehr Wasser. Und das ist leider ein riesengroßes Problem. Und diese Monokulturen, der Wasserverbrauch, muss man schon sagen, das ist jetzt nicht gering, gerade bei diesem Thema Spargelanbau.
Gerade beim weißen Spargel ist ja der Schutz vor Licht unerlässlich. Du hast gerade schon diese Plastikfolien angesprochen und die sind ja wirklich riesig. Da werden ja diese ganzen, wenn wir uns gerade mal so ein Spargelfeld vorstellen, das sind ja jeweils wie so ein Wall, so ganz lange, was ist der Plural von Wall? Ich überlege gerade, Welle, Walle, wie auch immer, egal, ihr wisst, was ich meine. Kein Deutsch, wenn man Gesundheitspodcast. Und da sind ja diese Folien drüber gespannt. Und wir haben vor kurzem erst im Podcast über das Thema Mikroplastik gesprochen. Und ich frage mich jedes Mal, wenn die so lange da drauf liegen und der Spargel da wächst, kommt da vielleicht auch was ins Gemüse rein?
Ja, gerade wenn ich natürlich diese Folie mehrfach verwende. Denn mit der Zeit altert natürlich auch so eine Folie. Einmal durch die Hitze, durch die mechanische Belastung, also das Abdecken, Aufdecken, UV-Licht. Ne? Also dadurch entsteht natürlich ein gewisser Abrieb. Das gelangt in den Boden durch die ständige Auf- und Abrollen der Folien. Und du hast natürlich dadurch dann Partikel, die sich in dem Moment lösen können. Und die können natürlich dann auch in den Boden übergehen. Denn das Ding ist ja oft, dass einfach diese Abdeckfolien irgendwann, obwohl sie natürlich theoretisch recycelt werden könnten, nicht immer gemacht wird. Das heißt, sie werden leider auch ganz oft verbrannt. Ich will jetzt da keinem Bauern zu nahe treten, es passiert aber leider noch viel zu oft. Und das Recycling ist leider auch sehr, sehr teuer. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn die dann leider mal, ich sag's mal böse, ein bisschen verschwinden. Und deshalb ist das leider schon ein Problem. Aber das hat man immer noch nicht wirklich gut gelöst. Und es geht immer noch darum, dass man wirklich flächentaugliche ökologische Lösungen sucht und da auch schon dran ist. Aber dieser lichtdichte Anbau von Spargel, denn der soll ja weiß bleiben. Ohne diese Kunststofffolie ist leider im Moment noch nicht anders lösbar. Deshalb wird uns das Problem wahrscheinlich noch relativ lange begleiten.
Solange wir über den Spargel plaudern, muss natürlich auch der Preis mal auf den Tisch. Also gerade wenn es so losgeht im April, dann ist das ja schon krass teuer. Da kostet, ich sag mal so, das Kilo der mittleren Stangen so 14, 15 Euro mal schnell. Ist natürlich schon eine Ansage. Aber was ich mich immer frage, warum ist eigentlich meistens der weiße Spargel teurer als der grüne?
Einiges relativ einfach, denn du hast erstmal das riesengroße Problem, der weiße Spargel wächst ja unter der Erde. Das heißt, du hast ja immer diesen aufgeschütteten kleinen Damm, plus diese Folien, denn es soll ja kein Chlorophyll gebildet werden, denn der soll ja weiß bleiben. Das würde ja dann passieren, dass der automatisch dann die Farbe verändern würde. Dann ist die Ernte, wissen wir alle, wenn man sich diese Bilder anguckt, wenn irgendwelche Saisonarbeiter, Gastarbeiter oder irgendwelche armen Studenten da jede Stange da von Hand ausgraben müssen, gerade im Morgengrauen, super zeitintensiv, personalintensiv, ist einfach ein riesengroßer Kostenfaktor. Und grüner Spargel wächst halt einfach oberirdisch. Kann meist abgeschnitten werden, braucht keine großartigen Dämme, keine lichtdichte Folie. Also einfach ganz billiges Beispiel, mehr Aufwand, automatisch höherer Preis. Und der Ertrag ist auch nochmal ein bisschen besser von grünen Spargel, weil der noch ein bisschen zackiger wächst. Der ist ein bisschen robuster, kann häufiger geschnitten werden. Also es geht einfach leichter mit grünem Spargel. Aber isst du denn lieber den weißen oder den grünen, Thorsten?
Wir essen tatsächlich öfter den weißen Spargel, aber ich mag den grünen auch wahnsinnig gern. Das Schöne ist ja, man hat ja so viele Variationsmöglichkeiten. Also beim grünen Spargel beispielsweise, den kannst du auch braten, den kannst du auf den Grill legen. Also ein bisschen angebraten mag ich den zum Beispiel total gerne zu einem schönen bunten Salat. Also da finde ich, ist der grüne Spargel prädestiniert, um einfach mal so ein bisschen bei den Spargelgerichten zu variieren.
Ja, damit möchte ich nämlich auch mal unbedingt gerne eine Lanze verbrechen, weil ganz viele immer nur auf den weißen gehen. Aber der grüne Spargel hat auch Vorteile. Also der enthält mehr Vitamin C, mehr Beta-Carotin, mehr Folsäure, mehr Magnesium, hat wesentlich mehr Ballaststoffe, hat sehr viel Chlorophyll. Also wenn der grün wird, wird er dadurch automatisch auch sehr gut für unseren Zellschutz, also Entzündungshemd auch nochmal zusätzlich. Also der kann ganz, ganz viel und deshalb unbedingt den auch mal integrieren und nicht immer nur auf den weißen zurückgreifen.
Dann kommen wir jetzt mal zum Nachtisch. Nachdem wir unser halbes Kilo Spargel verdrückt haben, da stehe ich total auf die Erdbeeren. Aber auch da merkt man natürlich so, wenn die ersten Erdbeeren so verkauft werden, na ja, die sind vielleicht noch so ein bisschen geschmacksneutral und je weiter wir in den Sommer reinkommen, desto besser schmecken die natürlich. Aber auch da horrende Preise. Also eine Schale Erdbeeren, da ist man ja schnell mal bei 4,50 Euro oder sogar 5 Euro. Also echt mega teuer, gerade zu Beginn der Saison. Aber da ist ja auch wichtig, dass man mal ganz genau hinguckt und darum haben wir gesagt, wichtig heute erst diesen Podcast hören und dann erst zum Spargel- und Erdbeer kaufen gehen. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich jetzt Erdbeeren kaufe, dass ich keine böse Überraschung erlebe und mir denke, verdammt, 5 Euro, naja, für irgendwas, was jetzt nicht so genial ist.
Ja. Worauf achtest du denn? Also wenn du da auf so einem Markt stehst, ob jetzt so ein Supermarkt ist natürlich die tolle Variante, dann der Bauernmarkt oder der klassische Wochenmarkt. Wonach suchst du denn das aus, Thorsten?
Also ich kaufe die Erdbeeren immer beim Spargelbauern, der bietet das auch an, also gar nicht im Supermarkt. Und da gucke ich erstmal natürlich, wie sehen die so aus? Sind die schön rot? Dreh mal so ein bisschen um, haben die keine eingedötschten Stellen, wie man so schön sagt hier im Rheinland. Probieren kann man es natürlich nicht, aber ich gucke einfach, sind keine braunen Stellen dran. Ja, und sehen sie einfach so optisch erstmal gut aus. Aber die werden halt auch da angebaut, bei diesem Landwirt. Also von da habe ich da meist Vertrauen.
Sehr gut, das ist schon mal gut. Aber der erste Punkt wäre wirklich Farbe. Und das ist mir ganz wichtig. Die müssen durchgängig dieselbe Farbe haben. So eine dunkelrote Färbung wäre wirklich extrem gut. Denn du kennst das bestimmt bei Erdbeeren, wenn die so am oberen Rand so langsam weißlich werden oder sogar so ein bisschen grün. Ne, Thorsten, diese grünen, hellroten Spitzen.
Ja, ja, genau.
Das ist der Killer. Dann haben die garantiert gar keinen Geschmack. Das kann ich dir schon mal vorher sagen. Also die sollten durchgängig eine gute Farbe haben. Das ist ganz wichtig. Dann hast du es gerade eben schon mit reingebracht. Keine matschigen Stellen, keine großartigen Druckspuren. Und deshalb auch total gerne, bin ich so ein Freund von, oft hast du ja diese Art, na ich nenne es mal so dickere Pappe, in die das oft verpackt ist, gerne die mal hochheben und von unten den Boden angucken. Ganz wichtig, ob du siehst, da ist schon so ein bisschen was, ich sag's mal ganz lapidar durchgesuppt. Also ob du schon merkst, so, da unten drunter sind wahrscheinlich so ein paar zermatschte, zerdetschte. Und du darfst wirklich keine einzige sehen, die einen Schimmelbelag hat. Weil das greift sofort auf die anderen über. Und diese ganzen Schimmelsporen sind dann schon verteilt. Das klingt jetzt erstmal eklig, ist aber ganz wichtig zu wissen. Eine verschimmelte, lass diese Schale unbedingt stehen. Ganz, ganz entscheidend. Und dieses Grüne obendrauf sollte möglichst so klassisch frisch sattgrün sein, ne? Und fest noch an der Frucht sitzen. Löst sich das schon so ein bisschen ab, weißt du, okay, die war unfassbar lange unterwegs. Deshalb darauf unbedingt achten.
Was mir nicht klar war, dass in Sachen Vitamin C die Erdbeere wirklich ganz, ganz weit vorne ist. Also lohnt sich auf jeden Fall gerade in Kombination auch mit dem gesunden Spargel. Wie sieht es denn da um die Ballaststoffe aus? Wir haben eben schon gesagt, Spargel hat natürlich eine gute Menge an Ballaststoffen im Gepäck. Also gerade wenn man so mit einem knappen halben Kilo pro Person rechnet. Wie ist es bei den Erdbeeren? Denn gerade die Ballaststoffe, die werden ja auch regelmäßig gelobt bei uns.
Ja, Ballaststoffe ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in unserem Podcast. Hast du bei Erdbeeren natürlich auch ein bisschen mit drin. Vielleicht so 2 Gramm auf 100 Gramm ist jetzt kein Riesenwert. Freuen wir uns aber drüber, wenn es mit drin ist. Ist jetzt aber nicht der Riesen-Game-Changer, muss man mal sagen. Der Mega-Ballaststofflieferant ist jetzt nicht. Aber ist ganz schön, wenn es zusätzlich mit drin ist. Aber das Thema Vitamin C hast du ja gerade eben schon mal fallen lassen. Und hier mal, Thorsten, ein kleines Quiz. Nehmen wir mal an, du hast Zitronen und Orangen, so 2 klassische Zitrusfrüchte, und Erdbeeren. Wer gewinnt? Wer setzt du mal auf Platz 1, 2 und 3 bei Vitamin C?
Ich würde sagen, die Erdbeere gewinnt.
Nein.
Ich sag die Zitrone auf Platz 1, die Erdbeere auf Platz 2 und die Orange auf 3.
Das Lustige ist, alle 3 haben gleich viel.
Echt?
Macht gar keinen Unterschied.
Ach, jetzt habe ich mich aber reingehängt hier.
War auch ein bisschen gemein von mir, die Frage. Nee, ist komplett gleich. Aber denken vielleicht viele gar nicht, weil viele immer nur an den klassische Zitrone denken. Und bei Orangen, ja, okay, das ist auch gut. Nee, haben gleich viel und die Erdbeere hat genauso viel. Also, es macht gar keinen Unterschied. Also auch, um seinen Vitamin-C-Bedarf zu decken, extrem gut. Weil, nur mal als Beispiel, 100 Gramm Erdbeeren decken schon knapp den Tagesbedarf von Vitamin C. Nur mal so. Also eine Schüssel Erdbeeren, zack, Vitamin C-Bedarf komplett gedeckt. Deshalb dafür extrem gut. Dann haben die natürlich noch andere tolle sekundäre Pflanzenstoffe, ne? Das ist sehr, sehr gut. Also, da kannst du schon sehr, sehr viel mit erreichen.
Mhm. Bei den Erdbeeren spricht man ja auch von dieser entzündungshemmenden Wirkung. Und das ist ja ganz entscheidend. Denn wenn man bei der Ernährung darauf achtet, dass man eben diese Antioxidantien hat, dann kann man ja präventiv gegen bestimmte Erkrankungen auch vorgehen. Die Erdbeere ist super lecker, die ist süß, die mag eigentlich jeder. Und wenn man eben mit diesem leckeren Snack oder Nachtisch, wie auch immer man die Erdbeere am liebsten isst, was dafür tun kann, ist das ja super. Die Frage ist eben, wie viel oder wie regelmäßig sollte ich denn Erdbeeren essen, damit ich wirklich diese entzündungshemmende Wirkung aufrechterhalten kann?
Ja, ich habe extra mal gesucht, ob es extra Erdbeerstudien gibt. Ich habe sogar welche gefunden. Dabei war es so, dass dieser gesundheitsfördernde Bereich, also ab dem du wirklich einen signifikanten Effekt hast, lag bei so circa 200 bis 300 Gramm Erdbeeren, 2 bis 3 Mal die Woche. Also das ist schon ordentlich, ne? Also da musst du schon ordentlich Erdbeeren wegsnacken. Aber, und dafür möchte ich jetzt meine Lanze brechen, es kommt ja nicht nur auf die Erdbeere an. Ich esse ja auch noch andere Dinge. Aber die Erdbeere kann schon einen hohen Anteil haben, weil sie sehr viel von diesen Anthocyanen, Polyphenolen hat, also die sekundären Pflanzenstoffe, die sie ganz stark antioxidative, entzündungshemmende Wirkung haben. Dann haben sie halt auch natürlich noch mal Kalium mit drin, dann wie gesagt noch ein bisschen Ballaststoffe. Also die erreichen schon sehr, sehr viel, aber ich würde mich ja nicht auf ein Obst beschränken. Aber wenn ich es vielleicht schaffe, in der Erdbeersaison so einmal die Woche Erdbeeren zu essen, habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreicht.
Es ist super wichtig, regional einzukaufen. Das haben wir vorhin schon erwähnt und wir predigen das immer, immer wieder bei Gesund gefragt. Denn nur so kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Pestizidbelastung nicht ganz so hoch ist. Also gilt auch hier bei Spargel und Erdbeeren, Bio ist deutlich besser. Ja, kann man so unterschreiben.
Definitiv ja. Denn du gehst auf jeden Fall schon mal sicher, dass die Pestizidbelastung wesentlich geringer ist. Ich habe extra mal geschaut und wir haben ja so ein tolles Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Und bei Bioprodukten sind 72% der untersuchten Proben ohne irgendwelche großartigen Rückstände gewesen. Und bei konventionellen Produkten waren es nur circa etwas mehr als 30%. Also, das heißt, du kannst bei über 70% der Bioproben schon mal sicher sein, dass da nahezu gar nichts drin ist. Und das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Wert. Denn das ist ja schon ohne Reinigung, ne? Das ist ja nur das Lebensmittel erstmal per se. Da hast du noch keinen Reinigungsvorgang oder irgendwas gemacht. Deshalb ist das wirklich schon mal sehr, sehr gut. Also klingt ganz banal, aber Bio gewinnt bei so etwas immer.
Jetzt würde ich gerne mal auf die Zubereitung eingehen. Auch ganz, ganz wichtig. Beim Spargel ist es zum Beispiel so, wenn ich diese Spargelgröße, die ich bevorzuge, hole, dann kriegt man den auch direkt geschält schon beim Bauern. Ist dann super, man bereitet das ja unmittelbar danach zu. Übrigens, kleiner Tipp noch, es gab letztens ein Angebot, 2 Kilo zum Preis von einem. Und ich meinte so, naja, aber so viel Hunger haben wir jetzt gerade nicht. Und dann sagte die Verkäuferin, überhaupt kein Problem, Herr Slegers, nehmen Sie das 1 Kilo und frieren Sie das ein. Das können Sie super am nächsten Tag wieder zubereiten und tatsächlich, es schmeckt wie frisch. Das nur mal am Rande. Aber Zubereitung, gerade bei den Erdbeeren. Das ist ja auch so eine Sache, da sind ja oben immer diese grünen Stängelchen noch dran. Dann, ja, wie schneide ich die durch? Also vorher wasche ich die natürlich ab. Einige legen die erstmal so ein paar Minuten ins Wasserbad. Also was würdest du empfehlen, wie kann ich denn sicher gehen, dass auf der einen Seite nicht zu viel von diesen guten Stoffen rausgeschwemmt wird beim Putzen oder Waschen und auf der anderen Seite möglichst alle Pestizide weg sind?
Ja, das, was erstmal wichtig ist. Ich wasche die Erdbeeren nur direkt vorm Verzehr, nicht vorher. Weil es gibt ja leider viele Leute, die kaufen die, waschen die und packen sie dann in den Kühlschrank. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du bisher gehört hast, Thorsten, aber das bitte nicht machen. Ne? Das heißt, die sind sehr feuchtigkeitsempfindlich, also niemals vorher abwaschen, sondern erst direkt vor dem Verzehr. Dann zweitens, erstmal am besten gründlich abspülen, am besten auch mit kaltem Wasser. Denn das entfernt schon mal relativ viel so von den oberflächlichen Rückständen. Das wäre schon mal ganz gut. Und auch wichtig, ne, nicht abwaschen und vorher schon diese Kelche da oben abgeschnitten zu haben, also das Grüne, was oben dran ist, weil sonst saugen sich die Früchte ja mit Wasser voll. Das will ich ja auch nicht. Also deshalb erstmal im puren Zustand, so wie sie sind, abspülen. Und jetzt kommt ein Tipp, den ich unfassbar wichtig finde, was ich unbedingt immer machen würde. Thorsten, habt ihr Natron zu Hause?
Ja.
Das Einfachste, was du machen kannst, um dein Lebensmittel von Rückständen zu befreien. Einfach 1 Teelöffel Natron, 1 Liter Wasser, Erdbeeren da rein, 10 Minuten warten, es ist alles weg.
Wow.
Es ist wirklich alles weg. Es hinterlässt keinen Geschmack. Natron kostet auch fast gar nichts. Also 1 Kilo kostet davon vielleicht 5 Euro. Also nehme ich davon so 1 Teelöffel, habe ich vielleicht 4 Cent ausgegeben, um meine Erdbeeren zu reinigen. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Es gibt nichts Einfaches, du brauchst nichts machen. Einfach 10 Minuten da reinlegen, es gammelt darin ein bisschen rum. Alle Pestizide sind weg. Einfacher geht's nicht.
Super Tipp. Also gerade auch für Familie mit Kindern, denn Kinder essen ja super, super gerne Erdbeeren. Und wenn man da sicher sein kann, die Pestizide sind futsch, umso besser. So, jetzt haben wir viel über Spargel und Erdbeeren gesprochen, aber im Sinne der Gleichberechtigung und Diversität, Alex, sind wir natürlich angehalten, auch über andere tolle Gemüsesorten zu sprechen, die momentan up to date sind, die Saison haben. Also, wofür sollten wir noch eine Lanze brechen? Was ist gerade jetzt in dieser Jahreszeit so extrem wichtig im Sinne von Vitaminen, Ballaststoffen und was da so alles reingehört?
Ja, also jetzt ist ja eigentlich auch noch parallel, das kennst du auch bestimmt, weil es so ganz oft auch in Kuchen angeboten wird oder in ähnlichen Formen, Rhabarber.
Haben wir auch.
Sehr gut. Ne, ganz reich an Kalium, Vitamin C, viele sekundäre Pflanzenstoffe, wirkt sich auch gut auf die Verdauung aus, also hat theoretisch, je nach Menge, aber so einen leicht abführenden Effekt, also kann die Verdauung wirklich ganz gut anregen, gerade wer sagt, hey, ich möchte da ein bisschen was für tun. Dann auch jetzt zum Beispiel Thema Spinat, auch ganz wichtig. Weil gerade Spinat ist ja einer so mit der besten Eisenlieferanten, was wir sonst ja hauptsächlich nur über tierische Lebensmittel haben. Deshalb das wirklich sehr, sehr gut. Da wichtig dann nur, ne, möglichst Kurzgarn oder roh verwenden, um einfach diesen Nährstoffverlust zu vermeiden, weil da einfach viel verloren geht leider. Und wofür ich unbedingt noch eine Lanze brechen möchte, sind eigentlich Kräuter. Und jetzt ist eigentlich gerade so die Saison für so Bärlauch, Schnittlauch, Petersilie. Also du weißt ja, ich bin ein riesengroßer Kräuterfan, Thorsten.
Ja, absolut.
Du hast halt, ne, gerade darin super viele Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe. Und gerade dabei halt nur wichtig, wenn ihr das benutzen wollt, ich bin ja ein riesengroßer Freund davon, dass man nicht immer nur Salz und Pfeffer nimmt, das deutschen liebstes Kind beim Würzen, sondern darauf mal zurückgreifen. Aber das ist halt wichtig, dann immer ganz am Ende erst der Garzeit hinzugeben, weil sonst leider, die sind sehr sensibel, sind ein bisschen kleine Weicheier, um die Inhaltsstoffe einfach dann auch dementsprechend zu erhalten.
Ich kriege gerade totalen Hunger, weil mir so viele leckere Sachen durch den Kopf gehen gerade. Gerade zum Thema Rhabarber haben wir tatsächlich auch, meine Frau hat da so ein leckeres Mousse von gemacht, also wo dann so ein Kilo Rhabarber so eingekocht wird. Man kann da ein bisschen Zucker da oder sollte so ein bisschen Zucker dazu geben, optional ein bisschen Vanillezucker, so ein Päckchen und so ein bisschen Zitronensaft, schön frisch. Schmeckt total lecker als Dessert und gerade so im Sommer, wenn es heiß ist, kann man auch so eine Kugel Vanilleeis sonst reinkloppen. Ist mega lecker. Also das vielleicht noch so als kleiner Tipp am Rande. Ja, das waren viele, viele tolle Lifehacks rund um Spargel-Erdbeersaison und ja, wirklich saisonalem Gemüse. Viel Infos für euch. Nochmal kurz und knapp zusammengefasst in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, fangen wir gleich mit den Erdbeeren an. Ganz wichtig, möglichst, natürlich wenn ich sie auf dem Markt gekauft habe und frisch gekauft habe, ungewaschen erstmal lagern im Kühlschrank. Vielleicht sogar noch besser auf dem Küchenpapier, statt in einer Schale. Und dann erst kurz vor dem Verzehrwaschen und als kleiner Geheimtipp von mir, gerne ein bisschen Natron dazu packen, ins Wasserbad 10 Minuten, alle Pestizide sind weg. Tipp Nummer 2 für den Spargel. Wenn ihr Spargel kauft, ganz billiger Test, aber könnt ihr gerne mal ausprobieren, frischer Spargel quietscht nämlich. Also einfach zwei Stangen nehmen, die aneinander reiben und wenn es quietscht, dann ist der noch wirklich richtig gut und ist bereit, auch dementsprechend verzehrt zu werden. Tipp Nummer 3. Wir wollen die anderen ja auch nicht unterschätzen. Deshalb, gerade jetzt, was so wirklich angesagt ist, ob es der Rhabarber ist, ob es der frische Spinat ist, ob es ganz viele tolle Kräuter sind, die ich gerade mit reingebracht habe. Das sind ganz viele tolle, wichtige Nährstoffe und gerade das sind Lebensmittel, die man unbedingt frisch dem Körper zuführen sollte, weil sie extrem schnell, gerade bei langer Lagerung über Wochen oder Monate sogar, super viel an ihren tollen Inhaltsstoffen verlieren. Deshalb gerade darauf jetzt zurückgreifen, euer Körper wird es euch garantiert danken. Tipp Nummer 4. Kräuter, 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 Kräuter. Ich weiß, ich erwähne das ganz oft, aber probiert mal, auf ganz viele von diesen Kräutern zurückzugreifen, ob es nun Bärlauch ist, Schnittlauch ist, Petersilie oder ähnliches. Wichtig nur dabei, bitte am Ende des Garens hinzugeben und mal vielleicht auf ein bisschen Salz und Pfeffer verzichten, um einfach mal neue Geschmacksrichtungen mit reinzubringen. Und als letzter Tipp, natürlich sind wir ja riesengroße Freunde davon, wenn man nachhaltig und regional einkauft, nicht nur weil es unsere heimische Wirtschaft unterstützt, sondern auch, weil es wesentlich gesünder ist, weil es einen geringen CO2-Fußabdruck hat. Aber wenn ihr jetzt euch fragt, hey, Alex, was ist denn gerade Saison? Ich habe davon gar keine Ahnung. Auf unserer Homepage haben wir einen Saisonkalender. Da könnt ihr einfach mal gerne draufklicken. Also wenn ihr auf Instagram seid, haben wir da so einen kleinen Linktree. Also da könnt ihr gerne mal draufgehen. Kommt ihr zu unserer Homepage. Da haben wir den Saisonkalender. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr kaufen sollt und gerade up to date ist, da einfach mal draufgehen. Da wird euch geholfen.
Ich möchte euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich bei Instagram und YouTube vertreten sind. Podcast Gesund gefragt bei Instagram. Folgt uns da sehr, sehr gerne. Da gibt es immer auch nochmal extra Tipps obendrauf. Und YouTube lohnt sich auch zu abonnieren, denn da wird auch in Zukunft immer mal mehr Video-Content, wie man so schön sagt, erscheinen. Denn Alex und ich haben den ein oder anderen Videopodcast vor, wo wir euch so ein bisschen gerade in Richtung Sport und Fitness unterstützen möchten. Denn da ist einfach Vortonen besser als nur zuhören. Da gibst du mir recht, ne?
Definitiv, Thorsten. Denn gerade das macht es ja auch wesentlich leichter, wenn man dann nochmal so ein, zwei Bilder dazu sieht oder so ein paar bewegte Videos, wie ich mich hier verrenke. Denn davon habt ihr garantiert nochmal einen größeren Vorteil, als wenn man das nur bespricht, sondern auch nochmal zusätzlich sehen kann.
Ja, und ich gucke dann auch einfach nur zu und wie du dich da verrenkst. Ich find's gut. Ja, Update dazu zu den Videofolgen gibt's natürlich. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, futtert schön Spargel und Erdbeeren und bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.